Yes, ladies and gentlemen, Honey Blood mit Sea Hearts. Gerade gehört, es ist 17 Uhr und 11 Minuten. Ihr hört die Morning Show am Nachmittag auf Flux FM. Tolerant und liberal, so jedenfalls scheint das heutige Selbstbild der Gesellschaft zu funktionieren und gerade in Bezug auf schwule Lesben und Transmenschen. Die Zahlen sehen aber ganz anders aus. Allein in Berlin zählt die Polizei in den ersten 174 Tagen des Jahres 2016 mehr als 100 Vorfälle, in denen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung attackiert wurden. Weniger als die Hälfte der Taten wurden im Anschluss aufgeklärt. Zum Umgang mit dem Anderssein, und zwar direkt aus der Szene heraus, hat unsere Lieblings-Berliner Polit-Tunte Patsy L'Amour La Love jetzt einen Sammelband veröffentlicht unter dem Titel Selbsthass und Emanzipation, das andere in der heterosexuellen Normalität. Was es in dem 264 Seiten langen Band zu lesen gibt, das kann sie uns selbst erzählen, denn sie ist bei mir im Studio. Schönen guten Tag, Patsy, hallo.
Ja, hallo Vinson. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gut. Ich bin etwas erkältet, aber ich bin froh, dich zu sehen, sonst höre ich dich ja nur unter der Dusche.
Oder
beim Essen. Ja, auf der Schüssel unter der Dusche beim Essen.
Schön. Ah ja, dann geht das Kopfkino gleich los.
Ja, ist doch toll. Das hoffe ich doch.
Wo kommst du denn gerade her?
Gerade komme ich tatsächlich von zu Hause vom Schreibtisch, wo ich ein nächstes Buch, aber darum geht es heute wahrscheinlich nicht, aber nächstes Buch vorbereite.
Okay.
Und an meiner Dissertation saß, genau.
Ach so, die ist noch nicht durch. Ich dachte, du hättest die jetzt mittlerweile schon hinter dich gebracht.
Nee, die habe ich noch nicht hinter mich gebracht. Genau. Die ist auf jeden Fall noch bis Mai, sitze ich an der dran.
Dann dafür nochmal viel Glück. Lass uns jetzt über das Buch sprechen, das schon fertig ist und das seit dem 1. September eben auch käuflich zu erwerben ist. Selbsthass und Emanzipation, das sind die beiden Schlagwörter, die auch ganz groß vorne draufstehen. Man kann sich unter diesen beiden Begriffen was vorstellen. Allerdings sind die beiden Begriffe ja durchaus nochmal anders zu verstehen, wenn man sie aus der Szene heraus versucht zu verstehen, wenn man sie als schwul-lesbischer Mensch zum Beispiel versucht zu definieren. Wofür stehen diese Begriffe in der Szene? Was versteht man darunter?
Also erstmal ist ganz gut, dass du das gerade vorhin auch eingeleitet hast mit dem Begriff Toleranz und dass es so wirkt, als sei die Gesellschaft liberal und tolerant. Und einerseits ist es ja tatsächlich so, dass man durch die sexuelle Liberalisierung der letzten 50 Jahre schon auch sehr große Unterschiede feststellen kann, also bürgerrechtliche Gleichstellung und so weiter und so fort, die weiter vorwärts geht, aber nicht automatisch immer besser wird. Und man merkt aktuell ja ganz besonders gut, dass die Toleranz häufig nur eine Scheintoleranz ist, unter der sich so ein alter Hass nach wie vor verbirgt. Also ein Hass auf alles, was anders ist. Und in dem Buch wird es beispielhaft anhand von schwulen, Lesben und Transleuten behandelt.
Ja.
Innerhalb der schwulen, lesbischen und Trans-Subkultur oder Community, je nachdem, wie man das auch immer nennen möchte, hat der Begriff Selbsthass und auch dann Emanzipation vor allen Dingen eine politische Dimension und Tradition auch und kommt da aus der schwulen Bewegung der 70er Jahre.
Und da im Prinzip ist dieser Selbsthass so zu erklären, dass der Hass oder das Misstrauen der Gesellschaft gegenüber schwulen, lesbischen oder Transmenschen, dass dieser dann dazu führt, dass innerhalb der Szene dann auch kein Selbstbewusstsein entsteht, beziehungsweise dass man sich selbst schlecht macht.
Genau, also das Problem ist, womit man es da zu tun hat, das haben die Schwestern in den 70ern Identifizierung mit dem Angreifer genannt, also dass man sich sozusagen mit denen identifiziert, die denen man eigentlich das Unglück zu verdanken hat. Also das war da personalisiert gedacht. Eigentlich ist es abstrakter und es ist sozusagen die allgemeine heterosexuell geprägte Normalität, der man sich versucht anzupassen, aber nicht quasi aus der Homosexualität oder der Transsexualität heraus, sondern weil es in der Gesellschaft eine Hierarchiegefälle gibt und die Diskriminierung ja nicht heterosexuell aufgrund ihrer Heterosexualität trifft, sondern Lesben, Schwule und Transleute.
Ja.
Und der Effekt davon ist dann nicht, dass sich automatisch alle Lesben, Schwule und Transleute miteinander solidarisieren und zusammen kämpfen.
Hätte man ja eigentlich denken können.
Könnte man denken, aber das, wozu es dann am Ende führt, ist sozusagen eine Identifizierung mit dieser Normalität, die einen angreift, um diesem Angriff abhanden zu kommen und was dagegen zu stellen. Aber die Realität ist am Ende, dass es nicht funktioniert und dass man sich selbst in den Weg stellt.
Damit. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass ein schwules Pärchen, das heterosexuell wirkt nach außen, ja, wo halt kein tuntiges Verhalten vorhanden ist, dass die sich dann beschweren über Menschen, die eben dieses tuntige Verhalten ausleben und sagen, nee, das ist zu schwul, das macht einen schlechten Eindruck und entwirft ein schlechtes Bild von uns als schwuler Community, oder wie muss man das verstehen?
Ja, das Interessante, also der eine Punkt, den du ansprichst, interessant, dass du ja selber so einen Widerspruch formuliert hast, ein schwules Pärchen, den man ihr Schwulsein nicht anzieht, ist ja merkwürdig, weil ein schwules Pärchen ist ja schwul.
Ja.
Und es geht ja auch weniger um die um das Bild von außen, das man von Schwulen dann hat in dem Fall, sondern darum, dass es Schwule dann gibt, Und darin äußert sich eine Form von Selbsthass, die tatsächlich davon ausgehen, dass sie selbst normaler sind als andere Schwule. Was dann aber immer bedeutet, und dass man ihnen ihr Schwulsein weniger ansieht, was dann häufig mit einer Abwertung gegenüber den offensichtlicheren, den tuntigen Schwulen einhergeht, aber auch auf Sexualverhalten, also die promisken Schwulen oder die HIV-positiven Schwulen. Ja. All das, was man aus der heterosexuellen Norm sozusagen kennt, was Schlechtes ist, wird dann auch unter Schwulen angewendet. Ja. Und das ist sozusagen ein Bereich, dem sich das Buch widmet bei Lesben, Schwulen und Transeln, dieser Umgang untereinander, also in der Szene oder Subkultur oder Community, und wo es dann bei Schwulen beispielsweise diesen Hass auf Tunden untereinander gibt, bei Lesben interessanterweise, und darum sind die Beiträge in dem Buch auch getrennt voneinander verfasst, also Lesben beschäftigen sich mit Lesben, Schwule mit Schwulen, Transleute mit Transleuten.
Sonst hätte es noch mehr Stress gegeben.
Eben. Unter anderem deswegen, das hast du ja schon schön auf den Punkt gebracht. Genau, es ist so die eine Seite, der sich das Buch widmet, also der Umgang untereinander. Und bei Lesben ist interessant, darauf wollte ich gerade hinaus, dass die Feindseligkeit sowohl Kampflesben, also männlichere Lesben trifft, als auch weiblichere Lesben, also Femmes. Ja. Es also gar nicht so sehr nur darum geht es jetzt um Männlichkeit oder Weiblichkeit, sondern es geht immer um Normalität.
Ja.
Und an dem Punkt, da sind dann auch ein paar weiterführende Beiträge am Anfang drin, merkt man auch, dass diese Sehnsucht nach Normalität, Normalsein, dieser Zwang, der daraus entsteht, auch für Heterosexuelle gültig ist. Also es ist quasi nicht nur bei Lesben, Schwulen und Transeln, sondern auch für Heterosexuelle ist es eine Zumutung, immer normal sein zu müssen.
Ich hatte in der Anmoderation, oder wir haben es im Vorgespräch schon kurz thematisiert, diese ganze Debatte um die Themen Selbsthass und Emanzipation in der schwul-lesbischen Transgender-Szene-Community oder wie du sagst, wie man es auch nennen mag, das ist ja ein altes Thema. Das wird ja schon seit mehreren Dekaden im Prinzip besprochen. Was war für dich der Grund, das Ganze nochmal aufzugreifen, und welche Positionen im Buch sind vielleicht auch radikal neu gedacht und führen vielleicht auch dazu, diesen Selbsthass auch in einer gewissen Weise aufzulösen? Denn ich nehme mal an, dass das ja im Prinzip schon auch ein bisschen die Intention war, da zumindest was aufzudröseln, damit man eben mit diesem Selbsthass nicht mehr ganz so viel zu tun hat.
Also genau, der Begriff Emanzipation ist ja eigentlich so ein bisschen hochgegriffen, weil da bräuchte es eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Emanzipation oder Befreiung sozusagen. Aber er ist als politischer Begriff, genauso wie der Begriff Selbsthass, benutzt als Titel auch des Buchs, so wie er auch in der Schwulenbewegung der 70er Jahre gebraucht wurde. Und das auch jetzt als Antwort auf deine Frage. Oder du hast die Antwort eigentlich schon selber formuliert, nämlich, dass sich seit mindestens 50 Jahren sehr wenig daran verändert hat. Also, dass man auch die Papiere aus den 70ern aus der Schwulenbewegung nehmen kann und sieht, dass es heute in der schwulen Subkultur, aber auch in den Bereichen, in denen es um Emanzipation geht, sehr ähnlich zugeht, dass sich da also wenig verändert hat. Und das war für mich erstmal der ausschlaggebende Punkt, mich damit zu befassen und da was ändern zu wollen. Und in der aktuellen Situation ist es schwierig, sozusagen das Selbsthass abzuschaffen. Aber diese Umgangsform, die sich dann auch in den politischen Strategien zum Teil äußern, die kann man zumindest bewusst reflektieren. Yeah. Und da, glaube ich, ist eine Änderung möglich. Und was sozusagen also radikal neu ist, der Grundgedanke nicht, den habe ich schon in den 70ern entlehnt, und den Schwulen, die bisher schon dazu gearbeitet haben, und Lesben und Transleuten, die bisher dazu gearbeitet haben. Aber ich wende das auch, also abgesehen von der Subkultur oder Community, auf so politische Strategien, politische Auseinandersetzungen an. Das sind einmal aktuelle queerfeministische Gruppen, genauso wie Schulaufklärungsprojekte oder Diskussionen zu den Christopher Street Days, dass sie zu schrill seien und zu pervers und so weiter. Also ich gehe da schon relativ provokant, auch in der Vortragsreise, auf aktuelle, gerade die Bereiche ein, in denen Leute Emanzipation fordern und sich engagieren, um dort zu zeigen, wo es eigentlich eine Unterwerfung an die Normalität gibt.
Und stößt du da auf Gegenliebe? Denn ich kann mir vorstellen, dass das ja durchaus ein Troublemaker ist, mit diesem Buch auf einer Lesung quasi diese durchaus provokanten Thesen vorzutragen, innerhalb der Szene, die ja dann vor Ort sein wird, nehme ich an, um dir zu lauschen.
Ja, ich stoße allgemein nicht nur auf Gegenliebe. Also ich,
das verstehe ich überhaupt nicht. Weiß ja, irgendwas schiefgelaufen.
Das ist sehr nett, Vincent, und es beruht auf Gegenseitigkeit. Also ich stoße nicht ausschließlich auf Gegenliebe bei den Vorträgen, genauso wie bei dem, was ich schreibe und auch schon seit langem, wie ich aktiv bin, weil ich nichts davon halte. Zum Beispiel, ich komme ja eher aus einem queerfeministischen Zusammenhang auch und war dort auch in Gruppen aktiv und bin mit den Leuten auch befreundet und aktiv und so weiter. Das Problem für mich ist nur da, wo es dogmatisch und ideologisch dann wird und so ein Umschlag, also so umschlägt sozusagen in Sprechverbote, in autoritäres Verhalten untereinander. Das genau ein Punkt, den ich auch in dem Buch und in dem Vortrag und in den Vorträgen kritisieren, der Buch besprechen. Natürlich stößt nicht auf Gegenliebe, Und das finde ich auch ganz gut, weil ich habe
gemerkt... Weil du ja den Spiegel vorhältst, das ist ja nicht immer angenehm, ne?
Das ist einmal ein Spiegel und ja nicht nur ein Spiegel, sondern auch, ich bin dadurch ja auch eine angreifbare Person sozusagen, an der man das, was man bei sich selber nicht sehen will, im Spiegel ablehnen kann. Von dem her bin ich dann auch Angriffsobjekt häufig, aber dem setze ich mich dann aus, weil es macht mir auch Lust, mich zu streiten. Und ich merke, dass dadurch, dass die Leute mit Affekten und mit Wut und auch Freude von mir aus reagieren auf das, was ich da sage, dass das nochmal eine andere Wirkung, eine tiefergehende Wirkung hat, als wenn ich mich da hinstelle mit einer PowerPoint und sage, so und so ist es.
Ja, aber ich finde das ganz interessant, weil es ja durchaus auch Parallelen gibt zur politischen Entwicklung dieses Landes, wo man dann auch feststellt, es gibt eine erstarkte Rechte. Das führt aber nicht dazu, dass die Linke sich untereinander solidarisiert und sagt, wir müssen jetzt gemeinsam was machen, sondern jetzt zoffen sie sich erst recht und sagen, das ist nicht die richtige Strategie, ich habe die richtige Strategie. Das ist ja durchaus eine Parallele, die man da ziehen könnte. Lass uns ein bisschen Musik hören und dann ein bisschen weiter quatschen. Ich will auch wissen, wie du die Gastautorinnen ausgewählt hast und warum es auch künstlerische Positionen im Buch gibt zum Thema. Mehr dazu gleich nach diesem Song hier, die Pet Shop Boys mit Love Etc.
Fantastisch.
Pet Shop Boys mit Love Etc. Bei mir im Studio ist immer noch Patsy Lamour, La Love. Etc. hätte ich beinahe gesagt. Sie ist Performerin, Wissenschaftlerin, Aktivistin, mit dem Goldenen Stöckle Award ausgezeichnet und immer noch bei mir im Studio. Wir quatschen über das neu erschienene Buch Selbsthass und Emanzipation, das andere in der heterosexuellen Normalität, das Patsy rausgebracht hat, in dem aber auch Texte von Patsy abgedruckt sind. Wenn man das Buch in den Händen hält und durcharbeitet, stellt man fest, es hat schon einen wissenschaftlichen Anspruch. Es ist sehr genau kuratiert und zusammengestellt worden. Es gibt die verschiedensten Positionen zu den Themen Selbsthass und Emanzipation. Wie schwierig oder leicht war es für dich, dieses Buch zu kuratieren, sodass da eben auch so ein gewisser Flow drin ist und sodass alle Positionen, die du für wichtig hältst, auch vorkommen?
Also am Anfang, ganz ursprünglich stand ja, also beziehungsweise ich fange mal ganz vorne an und mach's aber kurz.
I was born in the year 1980.
Genau, genau so fange ich an. Es war natürlich 1992. Und das fing eigentlich damit an, dass ich schon die Vorträge zu dem Thema hielt, dann eine Vortragsreihe vor 2 Jahren organisiert habe und daraus sozusagen ist unter anderem das Buch auch ein Destillat, aber nicht ausschließlich. Dann habe ich mich nochmal auf die Suche begeben nach Autorinnen und das ist dann eine Mischung aus Leuten, die aus dieser 70er-Jahre-Bewegung sind, zu der ich ja forsche und aus der diese Begriffe wie Selbsthass, Emanzipation, Identifizierung mit dem Angreifer und so weiter entnommen sind. Dazu zählt beispielsweise Martin Dannecker, den ich da interviewt habe für das Buch, worüber ich mich sehr freue. Dann gab es einzelne bekanntere Personen, bei denen ich wusste, die will ich unbedingt in dem Buch haben und sie davon überzeugen. Das war neben Dannecker Andrea Truman, die Einführungstext geschrieben hat, Dirk Sander und Sama Maani. Und Manuela Kai, also es waren quasi sozusagen Personen, die eh schon publizistisch bekannt sind und sich dem Thema gewidmet haben, auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und der Rest war tatsächlich gar nicht so schwierig, also weil du nach dem Schwierigen fragst, aber ich greife es nochmal auf, weil, und das ist ja immer noch eine Diskussion, gerade unter Politlesben auch, der Anteil, nur um das zu erwähnen, dass gerade die lesbischen Beiträge schwierig waren zu bekommen. Ach, also da war es schwierig, Autorinnen zu finden. Ja. Und ich habe da noch keine so gute These dazu. Das müssen wahrscheinlich die Lesben innerhalb der Lesbenbewegung oder in den lesbischen Gruppen auch diskutieren, wenn sie darauf Lust haben. Aber das war...
vorsichtig, ja schon, wie formuliert wird jetzt. Wenn ihr Lust habt, also nur wenn ihr Bock habt.
Ja, ich möchte natürlich, ich möchte auch Streit auslösen, aber in dem Fall, ich möchte keine Unterstellung natürlich tätigen.
Ja, natürlich nicht.
Und ansonsten habe ich bei dem Band, das ist einerseits schon wissenschaftlich, das stimmt, aber ich würde sagen, ein Drittel der Beiträge ist nicht wissenschaftlich, also sind eher essayistische
emotionaler
Texte,
Zugang,
genau, und Erfahrungsberichte, also zur eigenen Geschichte mit Bi-Sein als Ausweichstrategie in dem Fall, was ja nicht immer, sonst gibt es ja Bisexualität, aber in dem Fall war sozusagen der Begriff Bi eine Strategie, um nicht schwul sagen zu müssen, worin dann deutlich wird, wie der Begriff schwul mit Selbsthass auch besetzt ist.
Ja, oder wie sehr man sich unter Druck gesetzt fühlen kann von der Gesellschaft, dass man jetzt plötzlich auch noch sich anderweitig orientiert. gespielt, obwohl man vielleicht gar keine Lust dazu hatte.
Genau, genau. Und da war es dann zusätzlich für mich wichtig, einerseits Leute zu haben, die wissenschaftlich schreiben, andererseits diese Erfahrungsberichte und vor allen Dingen, abgesehen von diesen Einführungstexten, Schwule, Lesben und Transleute über die jeweils eigenen Themen sozusagen schreiben zu lassen. Weil ich das für sinnvoll
halte. Ja, natürlich. Das ist sinnvoll. Ja. Was auch auffällt, ist eine Fotostrecke in der Mitte des Buches. Das heißt, es gibt auch einen komplett künstlerischen Zugang zu diesem Thema. Wie bist du da drauf gekommen, auf die Künstler? Ja. Beziehungsweise, warum war dir das wichtig? Vielleicht die interessantere Frage, dass man eben auch einen bildenden Kunstzugang versucht in dieses Thema.
Also nochmal eins zurück, ein anderer Beitrag, der auch eher künstlerisch ist, ist der von Fink, also der ja so ein Essay schreibt über seine erste Fummelerfahrung und so weiter. Und er ist ja mit seinem Blog Zaunfink wirklich so ein Blog-Künstler, eigentlich muss man sagen, nur halt in Textform. Und das andere künstlerische sind die Bilder, die tatsächlich herausstechen als eigene Form von Dragan Cimicevic und Rahada, die Paride Mirabilio aus Italien, Model genommen haben, also die haben ihn nicht einfach genommen, sondern die haben ihn fotografiert, in Szene gesetzt zu diesem Thema. Ich habe Dragan, der ein befreundeter Künstler ist und von dem sein Fotografieren und seine Kunst ich sehr viel halte, Dragan Cimicevic, um das nochmal zu betonen, gefragt, weil ich, wie gesagt, seine Kunst so großartig finde und ihm einfach dieses Thema gegeben und ich habe so die Erfahrung bei Künstlern und Künstlerinnen, die ich selber in der Form nicht bin, also die mit so Inspiration und so weiter arbeitet und ich bin da sehr verkopft bei sowas, den muss man einfach das Thema geben und dann frei arbeiten lassen und ohne da irgendwie noch zwischen rein zu funken. Und dann kommt eben, ja, was, wenn das ein großartiger Künstler ist, was Großartiges bei raus. Ja. Und das war dann da auch der Fall.
Ja, ich finde es dann sehr, also die Assoziationsketten, die fangen sofort an, sich zu verbinden, wenn man diese Bilder betrachtet und eben auch schon ein paar Texte gelesen hat aus dem Buch.
Genau, also es geht um, und das finde ich gut bei dieser Bilderstrecke, also ich bin da, wie gesagt, sehr verkopft und das war, und die lachenden Blicke von nebenan, das ist sehr schön.
Freundliche Mitarbeiter sind das hier.
Es freuen sich einfach alle. Genau, also was ich ganz toll finde in dem in der Bilderstrecke ist, dass es nicht so einfach gemacht ist, also dass einerseits um den düsteren Hass geht und andererseits um die glorreiche Emanzipation, sondern dass es realitätsnah ist, also näher an der sozialen Realität von den Leuten, in denen mal Momente von Emanzipation und Befreiung womöglich gleich folgend auf einen Moment von Selbsthass oder vielleicht auch gleichzeitig in einer gleichen Situation zugleich entdecken kann. Mhm. Und das macht, finde ich, diese Fotografie, die Fotokunst von Dragan und Rahada sehr gut. Und das kann man noch sehr viel schwieriger in Texten darstellen. Da kann man mit Dialektik arbeiten oder mit einer Gleichzeitigkeit und Widersprüchlichkeit, aber das sozusagen so zu fassen, das können vor allem Bilder und so eine Form von Kunst. Und darum habe ich das auch gewählt.
Jetzt haben wir vorhin schon drüber geredet, dass das Grundgefühl so ist, als sei die Gesellschaft viel toleranter schwulen, lesbischen und Transmenschen gegenüber. Dass es nicht ganz so einfach ist, haben wir auch festgestellt. Ein bisschen was muss ich aber getan haben seit den 70er Jahren. Glaubst du, dass die Reaktion auf diese Veränderungen vielleicht auch ein bisschen verspätet stattfinden innerhalb der Szene oder besteht einfach mehr Diskussionsbedarf? Müssen noch mehr Bücher rauskommen, wie das von dir herausgegebene, um diese ganze Diskussion nochmal in Gang zu bringen? Was glaubst du?
Ich werde natürlich sehr gerne noch mehr Bücher rausbringen und das wird ja auch passieren. Ich denke schon, also man kann ja einen historischen Vergleich, wie gesagt, schon festmachen und feststellen, den es irgendwie gibt, jetzt auch gerade seit den 50ern, 60ern oder auch wenn man die 70er nimmt, zu heute. Und man merkt, dass die sexuelle Liberalisierung, die stattgefunden hat, also die auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfindet, auch ihre Schattenseiten einerseits hat, also dass das auch eine größere Kontrolle über Sexualität bedeutet, dass es sozusagen eine in Anführungsstrichen freiere Sexualität gibt und das genauso auch aktuell noch funktioniert und dann eben quasi nur aus einer anderen Richtung eine Kontrolle auf die Sexualität kommt. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, denke ich, dass dieser alte Hass nach wie vor besteht. Also das ist für mich so ein Punkt. Und den sieht man noch besser als an Statistiken immer noch, sobald man irgendwie in sein eigenes schwules, lesbisches oder Transumfeld guckt, daran, dass ein Coming-out für die allermeisten immer noch schmerzhaft ist. Also es ist einfach...
Das ist eine sehr gute Beobachtung. So, und sehr genau geguckt,
Und das ist sozusagen, solange das noch ist, ist zumindest ein Gradmesser dafür, dass mindestens solange es noch ein Problem mit Homo- und Transfeindlichkeit gibt. Und weil eigentlich ist ja so dieser Vorgang, das sehen andere Leute wiederum anders als ich, aber ich denke, dieser Vorgang, dass man sagt, ich bin anders als du oder ich gehöre einer anderen Gruppe an als du, ist ja eigentlich noch kein Problem, aber dieser Hass, der sich dann da reinmengt, der ist das Problem und der scheint noch zu bestehen, sonst würde das diesen Schmerz nicht geben, der mit dem Coming-out zusammenhängt.
Jetzt gibt's wieder eine Lesung und zwar im schönen Kaffeetisch. Ja. Also Kaffeetisch kann man eigentlich auch sagen.
Oder Kaffeetisch.
Ja, es ist beides möglich. ein toller Name. Was erwartest du von der Lesung? Was wird da passieren? Du bist unter Umständen eben auch im Zentrum der Diskussion dann da wieder, oder?
Ja, das will ich doch hoffen. Ja.
Es geht um mich,
dann,
hallo.
Ja, dass ich einmal in meinem Leben im Mittelpunkt stehen kann. Ich hoffe, das wird morgen Abend stattfinden. Ja, ich werde dort das Buch vorstellen, aber ich mache das immer so genauso wie bei der Vortragsreise, dass ich nicht auf die detailliert auf die einzelnen Artikel eingehe und ich mache auch keine Lesung in dem Sinne, weil ich, also ich lese nicht aus dem Buch vor, einfach weil ich nicht so gut vorlesen kann und ich das selber auch spannender finde, Inhalte mit einem Vortrag zu vermitteln.
Ja, du bist ja in dem Thema auch drin seit Jahren insofern kannst du das auch frei vortragen.
Genau, und darum, also Vortrag ist da für mich besser, ich hebe auch ein bisschen aus dem Buch noch ab und gehe nochmal auf andere Bereiche ein, die auch ein bisschen konfrontativ und provokant sind und freue mich da sehr auf die Diskussion morgen. Also das Berliner Publikum ist immer relativ anspruchsvoll und kritisch.
Ja, bei der Musik auch schon so,
ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und genau von dem her bin ich gespannt und aufgeregt.
Sehr schön. Man kann sich das Buch besorgen, 16,90 Euro. Heißt das Werk Selbsthass, kostet das Werk Selbsthass und Emanzipation, das andere in der heterosexuellen Normalität. Morgen findet die Lesung statt im Kaffeetisch oder im Kaffeetisch in Neukölln, organisiert von der Jungle World. Und wer da hingehen möchte, der geht einfach hin, der Eintritt ist frei.
Genau.
Wir haben hier aber zwei Exemplare, die wir verlosen dürfen. Zwei Exemplare des neuen Werkes von Patsy Lamour Love, das sich sowohl eben in die Szene oder an die Szene selbst richtet, das aber auch interessant ist für Leute mit einer heterosexuellen Ausrichtung, die da aber mal ein bisschen mehr Verständnis auch
am Ende ist es für alle interessant.
Am Ende ist es ein Buch für alle, meine Damen und Herren, von 5 bis 75.
Und ich werde einen Lippenstiftkuss reingeben und natürlich signieren.
Ja, also, jetzt lohnt es sich noch mehr, eine Mail zu schreiben an win@fluxfm.de mit dem Betreff L'amour toujours. Nehmen wir als Betreff, weil es schön klingt. Schreibt uns eine Mail mit dem Betreff L'amour toujours und schreibt bitte eure Adresse mit rein in die E-Mail, damit wir euch das Buch zuschicken können von Patsy. Ansonsten ist morgen im Kaffeetisch die Lesung. Welche Adresse hat der nochmal, der Kaffeetisch?
Ich glaube auswendig Wildenbruchstraße 86, Ecke Weserstraße.
Ansonsten einfach nochmal den Kaffeetisch googeln und Neukölln dazu, dann ist man auch auf der richtigen Seite. Genau. Vielen Dank, Patsy.
Vielen Dank, Vincent.
Ich glaube, wir sehen uns schon bald wieder. Man merkt ja, du bist dauerbusy und hast ständig neue Ideen, neue Projekte. Sobald da wieder was spruchreif ist, kommst du vorbei, reden wir drüber. Würde mich freuen.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Vielen Dank.
Ciao. Ciao.